Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Eine Branche, die derzeit besonders viel Widerstandskraft beweisen muss, das ist die Modeindustrie. Im Lockdown, da blieben viele Läden geschlossen, die Nachfrage ist eingebrochen und zuletzt mussten auch die Modenschauen ins Internet verlegt werden. Designern fehlt damit also ihre Bühne in bisheriger Form. Meine Kollegin Nathalie Klinger, die sitzt in London. Das ist ja neben Paris, Mailand und New York die Modemetropole. Und mit ihr will ich jetzt darüber sprechen, was da im letzten halben Jahr eigentlich los war in der Branche. Nathalie, wie sieht's denn im Moment wirtschaftlich aus? Kann die Modebranche noch?
Ja und nein. Also du sagst es schon, sie steht vor großen Herausforderungen. Es wäre jetzt nicht aussagekräftig, den Blick auf Großbritannien zu beschränken, da es ja eine globale Branche ist. Aber hierzulande gibt es zumindest Zahlen, und zwar vom Trendforschungsinstitut Oxford Economics. Die schätzen, dass von den knapp 900.000 Jobs in der Modebranche 240.000 auf dem Spiel stehen. Das betrifft natürlich auch die nächste Generation. Das hat mir Maria Nishio erzählt. Sie lehrt am Modelehrstuhl von Central St. Martins. Der hat schon so Ikonen wie Alexander McQueen und Stella McCartney hervorgebracht.
Ich sage es jetzt ganz ehrlich. Es ist sehr, sehr, sehr hart für die Studierenden. Es gibt kaum Praktika, Firmen entlassen ihre Mitarbeiter und unseren Studierenden fehlen wichtige Möglichkeiten, ihre Kreativität praktisch zu erproben.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass da noch eine ganze Menge weiterer Beschäftigte dranhängen am Anfang der Lieferkette. Zum Beispiel in Bangladesch in den Fabriken haben schon 70.000 ArbeiterInnen ihren Job verloren. Dort bestellen vor allem große Fast-Fashion-Firmen wie Primark und die haben eben wegen der gesunkenen Nachfrage viele ihrer Aufträge storniert.
Trifft es denn alle oder gibt es auch Gewinner in dieser Krise? Wer war resilienter?
Also Umsatzeinbrüche gibt es durchweg, aber einige sind tatsächlich glimpflicher davon gekommen. Wenn man sich zum Beispiel den Bereich Work-Leisure anschaut, also setzt sich zusammen aus Work, Arbeit und Leisure, Freizeit, oder aber auch Athleisure, also Athletic, Sport, Athletik und Leisure, Freizeit wieder. Das kann man eigentlich beides als bequeme Sachen erklären, die man in allen möglichen Lebenslagen tragen kann. Es trifft den Zeitgeist ziemlich gut, denn wir haben ja alle erfahren, wie unsere Lebensräume immer mehr verschwimmen. Also das Wohnzimmer wird zum Büro, wird gleichzeitig zum Fitnessstudio. Also so Marken wie Nike oder Lululemon, die so Yoga- und Fitnessklamotten herstellen, die hat es wirtschaftlich deswegen einfach nicht so hart erwischt.
Ich nehme an, Firmen, die so typische Bürokleidung verkaufen, also so formelle Kleidung, Anzüge, Hemden und diesen ganzen Quatsch, kann man ja jetzt schon fast sagen, die sind nicht so gut aufgestellt gewesen, oder?
Ja, du triffst es ganz gut, denn einige Hersteller von diesen traditionellen Geschäftsanzügen sind sogar pleite gegangen. Men's Warehouse, Brooks Brothers und TM Lewin zum Beispiel. Durch die Bank weg sind Anzüge in Frankreich, Italien und Deutschland im September das Kleidungsstück gewesen, auf das es am meisten Rabatt gab. Das hat Style Sage ermittelt, die vergleichen so Preise auf Webseiten. Die Firma Next, das ist einer der umsatzstärksten Online-Shops für Fast Fashion hier in Großbritannien, die hat mir ihren Halbjahresbericht geschickt und auch da bestätigt sich das. 80% Rückgang in der formellen Kleidung, aber dafür Zuwachs in Lounge und Sportswear.
Das klingt natürlich logisch. Wir haben alle mehr Zeit zu Hause verbracht. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Jogginghose getragen und ihr in London sicher noch mal mehr. Da war ja der Lockdown ja noch strenger als bei uns in Deutschland.
Absolut. Es gab hier eine Zeit, da durfte man nur einmal pro Tag rausgehen zum Sport machen. Also immer wieder bei Work-Leisure und Art-Leisure, das passt also ganz gut. Und ich erinnere mich da besonders an ein Gespräch mit meinem Kumpel Ewan, der eigentlich, seit er im Homeoffice ist, nur noch ein Outfit trägt. Und das ist so überraschend, denn der hat sich sonst immer wieder typische Ostlondoner Hipster angezogen, hochgekrempelte Hosen, Hemden mit subtilen Prints. Und das sieht jetzt einfach ganz anders aus.
So the winning question is, what is that one outfit that you keep wearing?
I've got some denim shorts.
Ich habe meine Jeans-Shorts im Prinzip seit März nicht ausgezogen, außer wenn ich sie regelmäßig wasche natürlich. Dazu trage ich ein paar T-Shirts im Rotationsprinzip und meine super bequemen Turnschuhe, die ich sonst immer nur ins Fitnessstudio angezogen habe.
And basically just worn them all the time.
Ja, da sind wir wieder bei der Definition von Athleisure. Passt auch zu mir. Also ich persönlich trage eigentlich nur noch Schlafanzug und Sportsachen. Mein Partner dagegen, der arbeitet im Krankenhaus, der trägt jetzt nur noch Arbeitskleidung und Jogginghose. Und meine beste Freundin in New York, die macht es ganz anders. Die ist untenrum, trägt sie Leggings, also schon bereit zum Sport. Aber obenrum, also was man dann im Videocall sehen würde, einen schicken Pulli. Da entstehen völlig neue Looks.
Wir sprechen hier in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur über die Modebranche, vor allem die britische Modebranche, ihre Widerstandskraft während Corona. Haben denn die Modedesigner auf die Pandemie reagiert? Was hat man da auf der Londoner Modewoche gesehen vielleicht?
Ja, die haben reagiert. Man hat generell viele Masken gesehen. Sonst war die Reaktion eher unterschiedlich, also könnte man jetzt nicht so verallgemeinern. Die meisten Kollektionen wurden ja ohnehin als Film präsentiert, weil die Modenschau eben virtuell stattfand. Wir hatten das schon gesagt. Michael Halpern ist da ein gutes Beispiel. Der hat seine Kollektion systemrelevanten Frauen angezogen, also Krankenschwestern, U-Bahn-Fahrerinnen. Und sie reden bei ihm im Film darüber, wie schwierig die Zeit für sie war.
Work has definitely been more stressful. Both physically and psychologically.
Da sieht man zum Beispiel ein Bubble-Kleid, das wie eine Blase aussieht. Da ist der Abstand zur nächsten Person quasi schon in die Kleidung eingebaut. Jemand, der auch noch gut in den Zeitgeist passt, ist die Designerin Adeline Lee. Sie macht Mode für die Frau der Zukunft, also sie nennt es selber so, was wiederum auch praktisch für Zoom-Meetings ist. Auch wieder gibt der Film zur Kollektion Aufschluss. Da sieht man die unterschiedlichen Outfits. Sie werden alle präsentiert von einer Frau. Mal sitzt sie auf der Couch, mal am Schreibtisch, eben immer in unterschiedlichen Looks. Das ist quasi Adeline Lees Antwort auf den Lockdown.
I'm always thinking about what is practical for a lady of the future.
Ich denke immer darüber nach, was für die Frau der Zukunft praktisch ist. Auch wenn sie ständig zwischen ihren verschiedenen Rollen wechselt, ist sie immer elegant. Deshalb konzentriere ich mich auf Materialien, die nicht knittern. In meiner Mode kann Frau ein Referat halten, dann die Kinder abholen und noch schnell Besorgungen machen und sie trotzdem die ganze Zeit glänzend aus.
Es geht also vor allem um hochwertige, pflegeleichte Stoffe und Schnitte, die viel Bewegungsfreiheit zulassen. Man braucht im Prinzip nur ein Stück und ist angezogen. Also man sieht so knielange Kleider, Hosenanzüge mit kräftigen Farben, Happy-Farben. Wie sie sagt, das sei gerade jetzt wichtig, also diese Suche nach Schönheit in der Krise.
Vielseitig einsetzbare Klassiker aus robustem Material. Was würdest du sagen, ist das vielleicht die nähere Zukunft der Mode?
Es ist schwer zu sagen, aber es passt zumindest gut in die Gegenwart und ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Wer definitiv in die Zukunft schaut mit seiner Mode, ist ein britisches Unternehmen, auf das ich bei meiner Recherche gestoßen bin. Vollebug heißen die. Die sehen sich so ein bisschen als Tesla der Modeindustrie. Und zwar haben die eine Full Metal Jacket entworfen, die zu 65% aus Kupfer besteht. Studien haben gezeigt, dass Viren und Bakterien auf Kupfer nicht lange überleben. Die Jacke wurde natürlich nicht im Labor getestet und Covid-19 wird ja vor allem über Aerosolpartikel übertragen. Das ist daher also eher ein guter Marketing-Gag. Aber es stößt natürlich trotzdem Diskussionen darüber an, was Mode in Zukunft bedeuten wird. Ich habe mit einem der Gründer, Steve Tidball, am Telefon darüber gesprochen.
I think if as people start to get used to wearing masks on their faces, which
wenn dir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, wir würden heute alle mit Masken rumlaufen, hätten wir das für eine verrückte Netflix-Show gehalten. Heute ist es selbstverständlich. Ich glaube, es ist ein menschlicher Instinkt, sich schützen zu wollen, und Kleidung wird da eine größere Rolle spielen. Es wird weniger darum gehen, sehe ich hübsch darin aus oder steht mir diese Farbe, und mehr darum, schützt mich dieses Kleidungsstück vor dem Tod.
Ursprünglich war diese Jacke als Vorbereitung für Weltraumexpeditionen gedacht, also wurde für die ersten Marsbewohner sozusagen entwickelt. Da scheint wieder die Elon Musk-Referenz durch, denn Schwerelosigkeit kann wohl das Immunsystem schwächen und die Kupferjacke sollte da helfen.
Lass uns nochmal kurz auf den Erdboden und in die Gegenwart zurückkommen. Viele britische Modedesigner haben am Anfang der Pandemie Masken und Schutzkleidung für den Gesundheitsdienst NHS angefertigt. Da kriegte man ja schon so den Eindruck, die Modebranche würde ihre Rolle im Weltgefüge etwas mehr reflektieren. Andererseits lässt sie ja auch keine Chance aus, auf sich aufmerksam zu machen, ne?
Das stimmt, das hast du dann ganz gut zusammengefasst eigentlich, denn es ist schon eine perfekte Marketinggelegenheit. Aber es war auch wirklich so, dass viele Fabriken still lagen und die Designer wollten sich einfach nützlich zeigen. Adeline Lee hat auch Masken genäht, aber eben auch so große Marken wie Burberry und ein ganzes Netzwerk aus unabhängigen Londoner Designern, die sich dann per WhatsApp untereinander ausgetauscht haben. Denn durch die Lieferengpässe waren sie dazu gezwungen, auf lokale Ressourcen zurückzugreifen und wirklich eng zusammenzuarbeiten. Dann gibt es noch ein anderes Beispiel. Der Designer Osman Youssef Zadar, der hat seine Kollektion komplett aus Reststücken gefertigt und statt in 100 Läden ist sie jetzt nur noch in 10 verfügbar. Es scheint also wirklich so, als würde diese Pandemie die Industrie zu mehr Nachhaltigkeit zwingen. Und wie viel sich jetzt nachhaltig ändert und inwieweit das dann auch in den Fast-Fashion-Bereich übergeht, das werden wir dann wohl erst sehen, wenn diese Pandemie vorüber ist.
Vielleicht oder hoffentlich ist das dann mehr als einfach nur reden. Vielen Dank nach London für diesen Einblick in Sachen Resilienz in der Modebranche. Nathalie Klinger war das.